freue mich ganz arg. Wie gesagt, wir beschäftigen uns mit dem Thema Gebet und in der letzten, am letzten Abend, also vorletzte Woche, die Zeit geht unglaublich schnell, habe ich euch versucht, ein bisschen in diese Thematik hineinzunehmen. Und Achim, nicht Joachim, sondern Achim. Heute habe ich es mir vorgenommen, von Anfang an richtig zu sagen. Er hat schon ein paar Dinge genannt, die ihm wichtig geworden sind. Ich möchte euch nur mal ganz kurz sagen, was mir wichtig war, euch zu vermitteln. Grundsätzlich erstmal, dass es vernünftig ist zu beten. Ja, dass Petrus nennt es besonnen zum Gebet sein. Und das bedeutet vernünftig sein, weise zu sein. Und es ist nicht nur vernünftig zu beten, weil wir einfach auf das Gebet angewiesen sind. Ohne Jesus können wir nichts tun. Und von daher, das Gebet drückt allein schon, dass wir beten, unsere Abhängigkeit von ihm aus. Das ist eine wichtige Wahrheit, eine wichtige Erkenntnis. Wenn ich nicht bete, dann sagt das auch natürlich was über meine Haltung und meine Fähigkeit oder meine Unabhängigkeit aus. So, wenn ich einfach nur, allein nur, dass ich sage, Jesus, ich brauche deine Hilfe, demütige ich mich und bekenne das. Und das ist schon ein wichtiger Schritt und eine wichtige Haltung, denn ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Von daher ist Beten echt vernünftig. So, uns entgeht einiges, wenn wir nicht beten. Aber auf der anderen Seite ist auch nicht nur vernünftig zu beten, sondern was für mich sehr, sehr wichtig ist, darüber nachzudenken, dass wir auch vernünftig beten. Das heißt, wir müssen wissen, wie wir beten. Wenn wir an das Evangelium denken und an unseren Glauben denken, den wir von unserem Herrn Jesus Christus haben, dann können wir sagen, es ist ziemlich einfach, oder? Es ist ziemlich simpel, es ist nicht kompliziert. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Wenn wir das zusammenfassen, das ist einfach. Wenn wir diesen Glauben annehmen und wenn wir uns diesen Glauben anschauen, was bedeutet an diesen Jesus Christus zu glauben, um gerettet zu werden, so gehen Schleusen und Türen auf und wir merken, da ist die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Länge und die erkenntnisübersteigende Liebe und die Tiefe des Evangeliums. Und da haben wir ein herrliches Buch, das wir forschen. Wie viele Predigten habt ihr schon gehört? Wie oft habt ihr die Bibel gelesen? Wie viele Bibelstunden? Wie viele Seminare? Wie viel? Und man hat nie das Gefühl, okay, alles klar, hat gehakt, fertig, hab's verstanden, erledigt. Sondern wir merken, obwohl es so einfach ist, steckt so viel dahinter. Und es gibt einiges zu bedenken. Dieses Glaub an Jesus Christus und du wirst gerettet werden, das muss verstanden werden. So einfach es ist, was bedeutet der Glaube an Jesus Christus und was ist die Rettung? Von was ist die Rettung? All diese Dinge muss doch bedacht werden und muss auch gesagt werden. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch eben aufs Gebet zu. Es ist eigentlich das Simpelste, was es gibt. Und das kann jeder. Eigentlich, das muss man ja nicht beibringen, so diese Bete. Ich kann mich erinnern an einen Hauskreis und an die ersten Einheiten und wir haben, diesen Hauskreis habe ich gemacht vor vielen Jahren während der Bibelschulzeit, damals noch in Königsfeld und wir sind in so einen kleinen Kaff gezogen und neben uns war eine Familie, das waren Zeugen Jehovas. Und sie kamen zu mir und baten mit mir einen Hauskreis zu machen. Mann, war ich nervös. Aber versteht ihr, ich musste sie nicht einladen, sie haben mich eingeladen. Und wir wohnten Haus in Haus und so haben wir einen Hauskreis mit denen gestartet. Sie, Ehepaar, meine Frau und ich. Und der Herr hat aber gut vorbereitet, so dass sie viele Fragen hatten und hungrig danach waren und wir haben eine gute Zeit gehabt. Momentan sind, also jetzt sind sie nicht mehr Zeugen Jehovas und sind jetzt in einer Gemeinde, er ist Ältester und also der Herr hat Großes getan, aber hat viel vorbereitet da. Und warum ich das sage, ich kann mich erinnern, als wir in einem bestimmten Punkt der Schrift dann zum Thema Gebet kamen und ich gesagt, lass uns beten. Für sie war das, kennen sie nicht. Und dann so frei beten, mit Jesus reden, ihm sein Anliegen sagen, die waren absolut überfordert. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Und als ich jetzt einfach sag, was auf dem Herzen habe, wirklich, ja. Und das ist so einfach, wie es ist. Und dann die ersten Erfahrungen, die ersten Schritte, die sie gemacht haben, auch das machen zu dürfen, zu können, war für sie wirklich besonders. War sowieso besonders, als wir dann in ein Jahr durch den Römerbrief durchgegangen sind. Und ich weiß noch, am Ende von diesem Jahr haben sie gesagt, meint ihr, wir könnten das Abendmahl zusammen feiern? Habe ich gesagt, ja, können wir. Ich sage, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, dann habt ihr Anteil an ihm. Ja, wir wollen. Und wirklich, ganz ehrlich, ich habe oft das Abendmahl gefeiert. Das gehört mit zu den schönsten Male, die ich das erlebt habe. Für sie war das ein Vorrecht. Für sie war das das erste Mal und in dieser Weise, das in Anspruch zu nehmen, an Christus Anteil zu haben, an der Erlösung, die Gewissheit, sie gehören dazu. Das war wunderbar. Und von daher, so einfache Sachen mit dem unserem Herrn Jesus Christus reden, das war für sie schwer und musste gelernt werden. Und wie gesagt, so einfach das Gebet auch sein mag, so simpel es auch ist und von klein bis alt jedes eigentlich tun kann und tun soll, verbirgt sich doch auch einiges dahinter. Und ich glaube, dass wir auch darüber Klarheit haben sollten, was Gebet ist und was biblisches Gebet ist und was die Bibel über das Gebet sagt und ein bisschen in diese Tiefe hineinschauen, was sie bedeutet. Was ist ein vernünftiges Gebet? Was ist ein besonderes Gebet? Ich habe euch letztes Mal schon gegen Ende schon mal die Weichenstellung gestellt, worauf ich hinaus möchte. Ich möchte wirklich das deutlich machen, dass Beten in erster Linie ist, nicht einfach alles zu erbitten, was ich gerne hätte. Das Beten in erster Linie ist, wirklich den Willen Gottes zu erfahren. Und das ist ein Großteil des Gebets. Ich will fragen, ich will den Herrn bitten, dass er mir sagt, was will er? Das heißt, ich komme mit meinen Anliegen, ich habe Anliegen, wir haben alle Anliegen. Und wir kommen zu Jesus und sagen, Herr, so, das ist mein Anliegen, was ist dein Wille darin? Und das ist, ich denke, das ist ein großer Teil von einem besonderen Gebet, ein Verständnis vernünftigen Gebetes. Ich will wissen, was er dazu zu sagen hat. Und wenn ich das rausbekommen habe, wir werden darüber nachdenken, wie man das rauskriegt. Dazu müssen wir etwas darüber nachdenken, über die Schrift. Wir müssen darüber nachdenken, über den Geist Gottes. Beten im Geist, was es bedeutet. Hören auf den Geist im Gebet. Hören auf das Wort im Gebet. Es ist nicht nur ein Plappern. Und Gebet ist nicht einfach nur viele Worte sagen und nur meine Wünsche an Jesus, eine Wunschliste runterleiern. Das Gebet ist mehr als nur, auch nur so dazusitzen. Es ist mehr. Man kann sogar mit offenen Augen dann beten. Vielleicht muss man sogar mit offenen Augen beten, denn man muss auch ein bisschen lesen. Und man muss aber auch hören. Und von daher glaube ich, dass das schwierigste Part im Gebet selbst ist, sich unter den Willen Gottes zu stellen. Ich glaube, das braucht am meisten Zeit. Lassen mich die Konkretes nehmen. Krankheitssituation. Ich habe euch erzählt, dass wir in der Familie, mein Bruder, der 2 Jahre älter ist, und meine Mutter beide krebskrank sind. Ein Schüler von mir hat vor 3 Wochen seinen Bruder an Krebs verloren. Der war keine 30. An Bibelschule auch, war bei mir, ich saß in den Reihen, ist jetzt gestorben. Und wie geht man damit um? Und ich glaube, dass das Erste ist wirklich, den Willen Gottes auch darin zu erfragen. Die Bibel verheißt doch nirgendwo, dass wir auf dieser Welt keine Krankheiten haben werden. Die Bibel verheißt auch nicht, dass wenn wir krank werden, dass wir alle gesund werden. Ich denke oft darüber nach, aber nur als Beispiel. Wir haben einen Apostel, der direkten Zugang in den dritten Himmel hat. Der in einer Weise betete, dass andere von Toten auferstanden. In einer Vollmacht. Da legte sich auf einen Jungen, der aus dem Fenster fiel, und der wurde gesund und war wieder ins Leben zurückgekehrt. Das ist eine Vollmacht. Andere legten die Klamotten von ihm und wurden gesund in Ephesus. Und dieser Mann litt wahrscheinlich wie kein anderer unter Krankheiten. Wenn es darum ginge, all diese Krankheiten loszuwerden, und er sagt selber, ich habe 3-mal gebeten, dass er das von mir nimmt, was er hatte. Und dann hat der Herr etwas gesagt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen bin ich stark. Und dann musste dieser Mann ablassen von dem Erbitten, das, was er bekommt, oder? Das eine ist das, die Not und zu Jesus bringen. Und Paulus sagt, ich habe dreimal, interessant, gell? Dreimal hat dann gereicht. Dreimal hat er um den Willen Gottes in diesen Punkten gerungen. Jetzt wollen, es ist jetzt nicht das Thema, was dieser Stachel im Fleisch, der Dämon, der ihn geschlagen hat, was das jetzt bedeutet. Das ist jetzt, das lassen wir jetzt mal vor. Aber er hat um diese Sache wirklich gerungen. Das war wohl heftig, weil wenn er mit, von einem Dämon geschlagen wird, glaubt mir, es gibt leichtere Situationen im Leben. Und wenn er dreimal gerungen hat und dann erfährt er den Willen und der Herr sagt, ich will, dass du diese Schwäche behältst, dann ist der nächste Schritt zu sagen, dann ist das gut für mich. Und zu diesem Schluss kommt Paulus, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Dann will ich mich freuen darüber, wenn Gott sagt, das brauchst du, damit ich dich brauchbar mache und damit du brauchbar bleibst, dann das zu akzeptieren, dann muss es gut für mich sein. Das ist ein schwerer Weg. Und ich glaube, das ist ebenfalls, und das ist ein schwieriger Teil im Gebetsleben, dass wir das annehmen. Und das will er beten. Es muss errungen, im Gebet errungen werden. Und wenn man da durchgegangen ist, dann beginnt man eigentlich zu beten, wie wir sonst kennen. Dann beginnen wir Jesus zu bitten, dass das nämlich passiert. Dann sagt man Jesus, okay, das willst du und ich will es auch, bitte mach's. Und wenn wir das getan haben, und ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, es sind gerade 2 Wochen her, und wenn wir das erbeten haben, was wir von Jesus als seinen Willen verstanden haben, dann geht es darin, das zu tun. Und so zu tun, als ob wir es schon haben, obwohl wir es vielleicht noch nicht haben. Damit zu rechnen, er wird es geben. Er wird es geben, wenn er es verheißen hat und das sein Wille ist, er wird es geben. Und ich gehe auch, wenn ich es nicht sehe und alle mich vielleicht sogar für verrückt halten, aber ich kenne den Willen meines Herrn und ich vertraue ihm und ich gehe und ich glaube, dass das so sein wird, dass es passieren wird. Das ist im Wesentlichen so die Schneise und auf das will ich euch ein bisschen vorbereiten oder dadurch wollte ich euch vorbereiten und dann ins Johannesevangelium gehen jetzt mit euch und ein bisschen von da mit euch ein bisschen arbeiten. Ich habe vor euch 4 Stellen, habe ich sie letztes Mal vorgelesen, das weiß ich nicht, wunderbar. Dann bin ich an da, wo ich sein wollte. Es gibt 4 Verheißungen innerhalb vom Johannesevangelium in einem unmittelbaren Kontext der Unterweisung der Jünger Jesu, eine Vorbereitung auf das, was auf sie zukommen soll und auf sie zukommen wird und was Jesus bereitet sie für diesen Zeugendienst in der Welt vor. Und in diesem Kontext von Kapitel 13 bis Kapitel 17, das ist der Zusammenhang, gibt es 4 Verheißungen. Jesus gibt 4 Verheißungen bezüglich des Gebets. Und die haben es in sich. Und ich möchte euch Folgendes. Wir lesen sie einfach einmal alle 4 am Stück, so dass wir sie mal hören. Dann im zweiten Schritt möchte ich mit euch einzeln sie nochmal lesen und dann stelle ich euch Fragen. Und dann würde ich eure Aufmerksamkeit gern bei mir haben und mal schauen, ob wir es zusammen diese Fragen beantworten können. Wir werden ein paar Fakten einfach ein bisschen sammeln. Einfach nur wahrnehmen erstmal. Und im dritten Zug versuche ich euch auszulegen, wie ich es verstehe. Ist das okay? So in dieser Weise wollen wir diese gemeine Bibelschule gestalten. Also wir wollen wahrnehmen, wir wollen selber ein bisschen mitdenken, ein bisschen mehr forschen, heben und dann versuche ich auszulegen und euch zu sagen, wie ich diese Dinge verstehe. Die erste Stelle findet ihr in Kapitel 14, die Verse 12 bis 14. Den Kontext werde ich euch jeweils dann gleich bei der Auslegung lesen, okay? Also Johannes 14, die Verse 12 bis 14, das ist die erste Verheißung, die erste Erwähnung übers Gebet. Ich möchte lesen. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wahrlich, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist doch Wahnsinnsverheißung, oder? Jesus sagt, wahrlich, wahrlich. Also wiederholt es nochmal. Und dann sagt er, wenn ihr mich etwas bitten werdet, ich werde es tun. Ja, Halleluja. Gell? Dann denken sie, wie kann das sein? Es gibt 2 Möglichkeiten. Das stimmt hier nicht. Ja, so ist gut. Also, der Fehler kann nicht hier im Wort liegen, gell? Wenn Jesus sagt und sogar betont, wahrlich, wahrlich, zweimal das Gleiche sagt, wenn ihr mich bittet, werde ich es tun, er wiederholt es noch einmal. Dann, wir können nicht sagen, Jesus hat gelogen. Ich würde mir nicht mal trauen, das so zu sagen. Aber wir können sagen, aber wir erleben es nicht. Und jetzt ist die Frage, warum nicht? Und jetzt kommt wieder mein Punkt, wir müssen vernünftig beten. Das heißt, wir können nicht einfach das nehmen und ohne die Verse vorher und ohne die Verse nachher diese Verheißung in Anspruch nehmen und sagen, du hast doch gesagt, ich will dich was bitte, wirst du es mir geben. Und dann Jesus sagt, ja, schon, habe ich schon gesagt, aber ich habe dir auch etwas vorher gesagt. Und ich habe das auch nachher erklärt, was ich damit meine. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dann diesen Zusammenhang, den berühmten Kontext, ohne den ich nicht leben kann, ohne den ich die Bibel nicht lesen kann, der ist wichtig. Die zweite Verheißung, die ist nicht weniger herrlich. Die steht in ein Kapitel weiter, in Kapitel 15, Verse 7 bis 8. Jetzt wird es schon ein bisschen konkreter und wir kriegen ein paar Prinzipien vom Gebet mit. Da heißt es, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr, wow, das ist ja noch besser, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Da legt Jesus noch eins drauf. Er sagt nicht nur, wenn ihr mich bittet, werde ich es euch geben, sondern an dieser Stelle sagt, wenn ihr bittet, was ihr wollt, werde ich es euch geben. Das ist nicht schlecht, gell? So, wiederum, passiert's? Oder passiert's nicht? So. Aber ich hoffe, ihr spürt schon ein bisschen hier, vertieft Jesus das Thema und sagt und gibt uns schon ein paar Weichenstellungen, oder? Wir werden gleich ein bisschen zusammen sammeln, was hier sind. Jetzt, er vertieft das Ganze ein paar Verse weiter noch einmal und ich lese euch ab Vers 16. Vers 16, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Wow. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Okay, also hier wiederum, er sagt, ich habe euch erwählt, damit ihr was tut? Frucht bringt. Wozu? Damit ihr bittet und euch gegeben werde. Nicht schlecht. Jetzt haben wir schon drei Stellen, die jeweils mit einem bestimmten Aspekt des Gebets beleuchten. Jetzt noch eine. Und dann werden wir einzelne Stellen nochmal zuwenden und versuchen, ein paar Fragen zu beantworten. Lest mal mit mir die letzte Stelle, die steht in Kapitel 16. Kapitel 16, Vers 23 möchte ich euch lesen. Habt ihr es? Ab Vers 23, genau. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Dies habe ich in Bildern zu euch geredet. Es kommt die Stunde, da ich nicht mehr in den Bildreden zu euch sprechen, sondern euch offen von dem Vater verkündigen werde. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich vom Vater, von Gott ausgegangen bin. Also ist noch eine Stelle, herrliche Stelle. Und Jesus sagt, jetzt geht er noch eine Stufe weiter und sagt, ihr werdet bitten, und zwar nicht mehr mich werdet ihr bitten, ihr werdet direkt den Vater bitten. Und ich werde nicht für euch bitten, sondern ihr werdet direkt den Vater bitten und er wird euch geben. Und dann sagt er auch, warum? Also merkt ihr vier Stellen mit konkreten Anweisungen beziehungsweise Prinzipien oder Hinweisen inhaltlich, was Gebet ist. Und das ist jetzt nur Johannes Evangelium, nur vier Stellen, Und allein das gilt zu verstehen. Wenn wir verstehen, wenn wir verständig und das heißt vernünftig beten wollen, müssen wir zumindest diese Prinzipien kennen. Und welche die sind, versuchen wir gleich zu heben. Aber bevor wir sie heben, möchte ich euch bitten, noch ein Kapitel weiterzugehen. Kapitel 17. Und wisst ihr was? Das Kapitel 17 ist ein einziges Gebet. Und wisst ihr, warum das jetzt hier kommt? Wir kriegen nicht viel mit, dass Jesus gebetet hat. Also, wir kriegen viel mit, dass Jesus gebetet hat. Wir kriegen nicht viel mit, was Jesus gebetet hat. Wir kriegen das mit von Gethsemane. Hat Jesus bewusst so gebeten, dass die Jünger mitbekommen, dass wir es mitbekommen, was für ein Kampf da gekämpft worden ist. Und wir kriegen es hier mit, das sogenannte hohepriesterliche Gebet Jesu, in einer Intensivität. Und zwar ist das in gewisser Weise wie ein Muster. Jesus lehrte sie über das Gebet, was die Prinzipien des Gebets sind. Und hier betet er nach diesen Prinzipien. Und wenn wir dieses Gebet hier von Jesus lesen, dann werden wir entdecken oder verstehen, wie er diese Prinzipien angewandt hat und für sich in Anspruch genommen hat. Aber bevor wir das dann lesen, lasst uns die Prinzipien kennenlernen. Und dann lesen wir am Ende vielleicht noch Johannes 17 durch und sehen, wie Jesus selbst gebetet hat. Wie hat er das umgesetzt? Wie hat er das gemacht? Also, gehen wir Kapitel 14 als nächstes. Zweite Stufe, also wir haben mal die vier Stellen wahrgenommen. Jetzt versuchen wir ein paar Sachen wahrzunehmen, okay? Ich stelle euch ein paar Fragen und ihr, ich hoffe, ihr seid noch fit für heute Abend, auch wenn es dunkel ist, versucht mit mir einfach erstmal wahrzunehmen und die Dinge zu heben, die dran stehen. In Bezug aufs Gebet wollen wir den Fokus legen. Also, Johannes 14, 12 bis 14. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird noch größere Werke tun, weil ich zum Vater gehe. Vers 13, was ihr bittet werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. So, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was ist das Prinzip des Gebets? Was würdet ihr sagen, was ist so ein Prinzip, wenn ihr es formulieren würdet? Was wäre das ein Grundsatzprinzip fürs Gebet aus diesen paar Versen hier?
Voraussetzung ist der Glaube.
Okay, das ist Voraussetzung. Das wollte ich als zweites wissen. Aber was ist das Prinzip? Versteht ihr, was ich mit dem Prinzip meine?
Dass man Jesu Namen bittet.
Das ist das Prinzip. Im Namen Jesu bitten. Das steht hier, und zwar, schaut mal, Vers 13 und Vers 14. Jesus sagt jedes Mal, und was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Und Vers 14, wenn ihr mich etwas bitten werdet, in meinem Namen. Also, hier steht das Prinzip, und damit wir verstehen, damit wir das Gebet richtig verstehen und wie wir richtig beten sollen, müssen wir also etwas begreifen. Wir müssen wie beten? In Jesu Namen. Was bedeutet das? Da müssen wir ein Verständnis haben. Was bedeutet in Jesu Namen bitten? Und ich will euch schon mal verraten, das bedeutet nicht zu sagen, Jesus, in deinem Namen, Amen. Es ist mehr wie das. So, es kann das bedeuten, wenn man es glaubt. Also ich kann sagen, in deinem Namen, Amen. Aber ich habe es verstanden, was es bedeutet. Ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal schon gesagt habe, aber auf die Gefahr hin nur ganz kurz, das Vater Unser ist doch uns bekannt, gell? Wenn Jesus sagt, okay, ich bringe euch das Gebet bei, dann meint er doch nicht einfach, dass wir strohstracks jedes Mal einfach das Vaterunser runter rezitieren und meint damit so zu beten, wie Jesus und das heilige Gebet, richtige Gebet gebetet haben. Jesus, was hat Jesus an die Juden permanent gesagt? Ich will Verständnis. Gott will Verständnis. Er will doch nicht einfach nur stures halten. Er will doch nicht einfach blindes Gehorsam ohne Erkenntnis. Gott will Erkenntnis und Verständnis seines Willens. Dass wir nach seinem Willen leben. Dass wir seinen Willen verstehen. Und genauso das Gleiche gilt fürs Gebet. Es bringt nichts einfach zu sagen, in seinem Namen. Ich komme und sage einfach, oh Jesus, ich hätte jetzt gerne Gesundheit in deinem Namen, Amen. Und jetzt hast du doch gesagt, du wirst tun, also mach's bitte. Wir beten für Kranke, wir beten für Situationen im Namen Jesu, Amen. Jetzt muss funktionieren. Jetzt warten wir, bis es funktioniert. Und dann wundern wir uns, aber es funktioniert nicht. Aber du hast doch gesagt, es funktioniert. Hier steht es doch in Johannes 14, 13, 14, wenn wir in deinem Namen beten, wird es uns geben. Wir müssen verstehen, was bedeutet in seinem Namen. Und man kann sogar beten in seinem Namen und seinen Namen gar nicht erwähnen. Aber das ist ein Gebet in seinem Namen. So, also das Prinzip, das müssen wir erklären, wir müssen verstehen, aber das ist das Grundsatz, Grundprinzip in seinem Namen. Wird zweimal wiederholt, das heißt, scheint wichtig zu sein. Ich sage, das ist der Schlüssel zum Gebet in seinem Namen. Die Voraussetzung? Jetzt hast du es. Das ist der Glaube. Und jetzt merken wir schon, das, warum ich zuerst das Prinzip wahrnehmen möchte, weil dieses in seinem Namen hat auch was mit seinem Glauben, mit dem Glauben an ihn zu tun. Er sagt nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt. In 14, Vers 1, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Also, Kapitel 14, der Kontext vom Gebet und vom verständnisvollen, verständigen Gebet, vernünftigen Gebet, bedeutet in seinem Namen bitten. Das ist, wäre ein vernünftiges Gebet, im Namen Jesu zu bitten. Im Namen Jesu zu bitten, hat was mit dem Glauben an ihn zu tun. Das ist erstmal Kapitel 14. Was, wie, schauen wir uns gleich an. Aber das hat was also an Jesus Glauben. Was ist das Ziel von diesem Gebet in seinem Namen? Die Voraussetzungen haben wir gesehen, das hat was mit dem Glauben an ihn zu tun. Glaubt mir, an diesem Punkt scheitern schon die meisten Gebete. Dass man überhaupt nicht an ihn glaubt. Und nicht nur an ihn nicht glaubt, sondern auch ihm nicht glaubt. So, man sagt zwar in deinem Namen, aber man zweifelt, das kriegt er nicht hin. Das kriegt er nicht hin. Hat er nicht hingekriegt, habe ich noch nie erlebt, kann er nicht. Macht er nicht. Und wieso mir? Wieso ausgerechnet heute, hier, früher, ja, heute, Was würde Jakobus dann sofort antworten? Jakobus 1. Das eine soll er gar nicht brauchen, erwarten und gar nicht warten, sondern bis er das Gebet erhört, denn einem Zweifler gibt der Herr nichts. Einer, der Jesus bittet und daran zweifelt, er braucht nicht erwarten, dass er es bekommt. Er braucht gar nicht beten. Ich habe euch doch erzählt von Georg Müller, von dem Kapitän, gell? Deswegen hat Georg Müller zu diesem Kapitän gesagt, brauchen Sie gar nicht beten, Sie glauben eh nicht dran. Ich liebe diese Geschichte. Sie glauben eh nicht, hören Sie auf. Und zweitens, der Herr hat es schon erhört, aber also die Voraussetzung. Jetzt gucken wir uns das Ziel an, was wichtig ist, dass wir die Prinzipien verstehen. Was ist das Ziel?
Das will ich tun. Das will ich tun.
Nee. Das ist eine andere. Was ist das Ziel? Guck noch mal hinein. Damit der Vater verherrlicht werde. Und zwar wie? Im Sohn. Das Ziel, dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. In seinem Namen bitten hat ein Ziel, dass der Vater verherrlicht wird im Sohn. Darum bitten wir in seinem Namen. Der Vater wird es tun. Der Vater wird die Ehre kriegen, aber die Ehre kriegt der Vater, oder der Vater wird verherrlicht wie? Weil der Vater wie tut oder warum es tut? Durch den Sohn. Das heißt, außerhalb vom Sohn wird der Vater nicht nur nichts tun, er wird nicht verherrlicht werden. Also das Ziel. Wenn wir in seinem Namen bitten, was wollen wir? Was ist das Ziel von unserem Gebet? Damit ich verherrlicht werde. Das will ich nie sagen. Aber letztendlich ist das das Ziel, gell? Damit es mir gut geht. Versteht mich bitte nicht falsch. Die Bibel sagt nicht, nein, es muss dir immer schlecht gehen. Und Gott wird dir nie was Gutes tun. Das stimmt nicht. Das stimmt, das glaube ich nicht. Allein schon, was ich selbst erlebt habe. Wie viel hat der Gutes schon getan? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Und wisst ihr, wie viel er schon Gutes getan hat? Das Guteste hat er getan, indem er für mich gestorben ist. Für meine Sünden bezahlt. Also etwas Besseres könnte er nicht. Also es kann nichts das toppen. Versteht ihr? Und wenn das Beste ist, dann ist das andere, was nicht das Beste ist, weil das Beste hat er getan, realistisch, dass das mit drin ist. Wenn das Schwierigste er gemacht hat, dann wird das weit weniger schwierig auch drin möglich sein für ihn. Von daher, aber das Ziel ist, das Ziel des Gebets ist, in seinem Namen bitten und in seinem Namen
wird etwas geschehen. Wenn ein Ziel verfolgt wird, der Vater wird verherrlicht im Sohn. Versteht ihr, warum es wichtig ist, dass wir begreifen, wie wird der Vater in meinem Gebet und in der Erfüllung des Gebetes durch den Sohn verherrlicht? Wird er das überhaupt? Ja oder nein? So, das müssen wir berücksichtigen, müssen wir darüber nachdenken, wenn wir verständig beten. Und das hat Auswirkungen auf unser Gebet, auf unser Gebetsanliegen, auf unser Ziel. Denn letztendlich beten wir mit diesem Ziel. Mit diesem Ziel sollen wir beten. Und nebenbei, kurze Sache, wisst ihr, warum wir oft denken, dass es sich gar nicht erfüllt? Weil wir ein anderes Ziel haben. Und wisst ihr was? Wisst ihr, wo oft sich das erfüllt und wir haben es gar nicht mitbekommen? Weil das Ziel sich erfüllt hat, aber wir sehen es nicht. Wir haben ein Ziel fürs Gebet. Ich formuliere es so, damit wir verherrlicht werden. Und dass wir beten, kommt in dieser Situation, sogar vielleicht im Namen Jesu, und der Herr tut es, damit der Vater verherrlicht den Sohn, und der Vater wird den Sohn verherrlicht, aber wir sehen es nicht als die Verherrlichung, weil es nicht unsere ist. Weil der Vater erfüllt das Gebet, aber so, dass der Vater im Sohn verherrlicht wird. Aber wir haben das gebetet, dass wir verherrlicht werden, und sagen, das ist nicht passiert. Und der Vater sagt, doch, ist passiert. Wir brauchen da eine andere Perspektive vielleicht. Also, wir nehmen wahr, das Prinzip ist, in seinem Namen bitten. Die Voraussetzung dafür ist der Glaube. Das Ziel ist die Verherrlichung des Sohnes im Vater oder des Vaters im Sohne. Und der Handelnde, das war das, bin ich immer einen Schritt voraus. Wer ist der Handelnde hier?
Jesus.
Genau, ich werde es tun. Ich werde es tun, sagt Jesus. Wichtig hier am Anfang, weil später sagt, ihr werdet den Vater bitten, gell? Aber hier erstmal, Jesus sagt, ich werde es tun. Warum ist es so wichtig? Der Vater muss durch den Sohn verherrlicht werden. Der Sohn muss tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Jesus sagt, ich werde es tun. Der Handelnde, der Gebende, das Gebet Erhörende ist Jesus selbst, der Herr selbst. Ja? Also in seinem Namen bedeutet auch, dass er in seinem und in diesem Namen auch handelt. Und das ist der in den Namen wir bitten, handelt auch in den Namen. An dieser Stelle schon mal so viel gesagt. Wie nutzlos jedes Gebet ist, das nicht in dem Prinzip im Namen Jesu gebetet wird. Wenn man an diesen Herrn nicht mal glaubt, was nützt das Gebet? Wisst ihr, wie viele Gebetsveranstaltungen gehalten werden? Und es treffen sich alle Religionsgruppen und Verbände und Kirchen, Gemeinschaften. Ich will es aussprechen zu dem ökumenischen Gebet. Und wie viele sitzen drin, die glauben an Jesus Christus? Und wie viele sitzen drin, die glauben nicht mal an diesen Jesus Christus? Und vielleicht glauben sie schon, aber das ist ein Prophet. Die anderen sind ein guter Mensch. Aber wir beten gemeinsam. Das Gebet mag ja viel. Das Gebet eines Gerechten. Wenn die Voraussetzung, das Erste, was Jesus sagt, wer an mich glaubt, in seinem Namen bitten, bedeutet an ihn zu glauben. Ich möchte wirklich das zuspitzen und das behaupten, und ich glaube das fest, dass der Vater kein Gebet außerhalb dieses Rahmens erhört. Weil dieses Ziel nicht verfolgt wird. Der Vater wird nicht in dem Sohn verherrlicht. Manche glauben, dass man zum gleichen Vater betet. Manche glauben, dass es der gleiche Gott ist. Und dass sie zu diesem Gott beten und die zu diesem Gott beten. Ist doch der gleiche Gott, der Gott Abraham, Isaac und Jakobs. Und legitimieren somit dieses Gebet. Aber Jesus sagt, lasst uns mal das lesen. Ich lese Kapitel 14, Vers 1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Erschreck nicht. Ist doch gut, oder? Ist eine gute Einleitung. Wisst ihr warum? Weil gleich was kommt, es gibt jeden Grund zur Bestürzung. Wisst ihr, was er sagen wird? Sie haben mich gehasst, sie werden euch hassen. Sie hat mich sie werden mich umbringen, sie werden euch auch umbringen. Werden sie auf mich hören, werden sie auch auf euch hören. Sie werden euch in die Synagogen schleifen, sie werden euch anklagen. Es wird einiges euch passieren, was nicht gut ist. Aber keine Angst, ich lasse euch nicht allein. Ich lasse euch nicht allein. Und in diesem Kontext sagt er, erstens, betet. Zweitens, ich kriegt einen Beistand. Ihr werdet nicht allein sein. So, euer Herz werde nicht bestürzt. Warum? Weil jetzt kommt eine Verheißung. Jetzt kommt etwas Herrliches. Und zwar, ihr glaubt an Gott, okay, das ist eine Sache. Gell? Ihr glaubt an Gott. Ja, wir glauben an Gott. Und jetzt kommt und ihr sagt dann, glaubt auch an mich. Das ist die Voraussetzung. Glaubt auch an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Ist das gut? Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Ich gehe eine Zeit lang weg. Und es wird eine Zeit lang sein, wir werden auf ihn warten, bis er zurückkommt. Wird das einfach dann sein? Definitiv nicht. Er spricht von der Zeit zwischen seinem ersten und seinem zweiten Kommen. Er sagt, er verspricht, ich komme wieder. Und bis er wiederkommt, sagt er, was man dann tun muss. Und wie man die Zeit übersteht. Und er beginnt damit, erstens, habt keine Angst, seid nicht bestürzt, glaubt an mich. Warum ist es so wichtig? Schaut mal, Vers 4. Wohin ich gehe, dorthin wisst ihr den Weg. Gell? Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und jetzt schaut mal, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer soll verherrlicht werden? Der Vater. Wer ist der Geber aller guten Gaben? Der Vater. Wie kann man zu diesem Vater kommen? Zu seinem Thron? Wie kann man den Vater bitten, selbst bitten, ohne einen direkten Zugang, direkten Draht zum aber lieber Papa? Papi, kannst du mir helfen? Wie geht das? Jesus sagt, niemand kommt zum Vater. Okay? Wie kann man beten zum Gott, den Schöpfer, Gott, den Vater? Ohne Jesus, es geht nicht. Absolut unmöglich. Dieses Gebet ist kein Gebet im Namen Jesu. Und widerspricht den Prinzipien des Gebets, die Jesus seine Jünger lehrte für Gebetserhörung. Das bedeutet, was diese Voraussetzung, was braucht es unbedingt, um beten zu können? Der Glaube an Jesus Christus. Letzte Mittwoch, ich mache ja parallel das in unserer Gemeinde, auch in der Bibelstunde das Gebet, sprach ich darüber. Und ein Mann, ich kriegte eine Nachricht von einer Schwester, sie bringt einen Bruder, also einen Mann mit, der nicht gläubig ist. Seine Frau hat sich vor kurzem bekehrt, auch ein herrliches Wirken Jesu an ihr. Und der Mann war zuerst interessiert und dann hat sich dagegen gestellt. Und wehrt und rebelliert und wisst ihr, einer der Gründe, warum es ist, es funktioniert nicht. Weil er hat dann gebetet und so und Jesus hat ihm nicht geholfen. Er hat dann zu ihm gebetet und Sachen vor ihm gebracht und ist nichts passiert. Und er war frustriert. Er hat sich ist so ein Selbstbewusster und ihm fällt es sehr schwer, andere um Hilfe zu bitten. Das hat was mit Ehre und Stolz und solche Dingen zu tun. Und es hat ihn echt Überwindung gekostet, seine Schwäche zuzugeben und Jesus was zu bitten. Und dann nichts passiert. Und der hat angefangen zu rebellieren und sagt, das gibt's nicht und hin und her und so weiter. Und dann, diese liebe Schwester lässt nicht locker und sagt, jetzt komm doch mal zur Bibelstunde. Und da hat sich drauf eingelassen, erstaunlicherweise. Und dann kommt er gerade, letzten Mittwoch war das, kam er zu der Bibelstunde und wir sprachen über dieses Thema. Und ich dachte, oh Herr, das wird für ihn nicht einfach sein. Das wird er überhaupt was damit anfangen können. Und ich bin nach Hause gefahren und hatte kein gutes Gefühl. Ich dachte, ich habe versagt.
Wirklich, ich dachte, heute habe ich nichts. Es gibt so Tage, dann dient man, fährt man nach Hause und denkt man, nee, heute, ja, irgendwie. Und dann schreibt mir diese Frau und sagt, Mike heißt er. Der Mike hat mich angeschrieben. Und dann hat er ihm geschrieben, ja, kein Wunder. Ihm hat es geholfen, also kein Wunder, ich glaube ja nicht mal an ihn. Und wenn dieser Ungläubige es verstanden hat, das erste im Prinzip, also kein Wunder passiert nicht, ich glaube ja nicht mal an diesen Jesus. Jetzt konnte er einordnen, warum er zu ihm gerufen hat und gebetet hat, das ausprobiert hat und es nicht funktioniert hat. Man kann nicht sagen, okay Jesus, ich glaube an dich, ich bete, erfülle und dann glaube ich an dich. Heil mich, gib mir was, hilf mir und dann glaube ich an dich. Da gehe ich in Vorleistung, beweise es mir, belege es mir und dann glaube ich an dich. Jesus sagt andersrum, er sagt nicht, ihr werdet mich bitten, dann werde ich tun und dann werdet ihr an mich glauben. Er sagt, glaubt an mich, dann werdet ihr bitten, dann werde ich es tun. Der Glaube ist die Voraussetzung. So ist das Erste überhaupt grundsätzlich ist, dass wir an Jesus glauben. Jetzt wäre natürlich ein weiteres Studium fällig erstmal. Okay, was bedeutet an Jesus glauben? Was ist der Inhalt dieses Glaubens? Zum Glück müssen wir jetzt nicht viel arg abschweifen, sondern wir können ein bisschen hier bleiben und ich werde einen kleinen Exkurs mit euch machen. Was bedeutet an ihn zu glauben? Mache ich gleich, nachdem ich das kurz zu Ende gelesen habe. Okay? Und dann ist schon heute rum und nächstes Mal gehen wir weiter. Schaut mal, Jesus sagt nochmal, er ist der Weg, das heißt niemand, es gibt keinen anderen Weg, okay? Keinen anderen Weg zu Gott, keinen anderen Weg zum Zugang zu Gott, keinen anderen Weg der Erhörung, keinen anderen Weg des Segens, keinen anderen Weg der Hilfe. Wenn du das Zeugnis des Alten Testaments nimmst, und nicht nur des Alten Testaments, des Neuen Testaments genau, wisst ihr, wie oft wir nachlesen können, zum Beispiel Jesaja oder Jeremia, Matthäus wiederholt und zeigt Jesus das. Er sagt zu seinem Volk, das so fromm daher tut und den Namen Gottes in den Mund nimmt, er sagt, ich höre euch nicht. Wenn ihr opfert, wenn ihr betet, wenn ihr singt, ich mache meine Ohren zu. Und wisst ihr warum? Eure Hände sind voller Blut. Euer Leben ist voller Sünde. Ihr lebt in Ungerechtigkeit, ihr übervorteilt, ihr demütigt die Schwachen, ihr hilft keinem. Und dann kommt ihr zu mir und dann bittet ihr. Und er sagt, ich höre euch nicht. Wenn man allein das Prinzip begreift, dass man einen Gott nicht nahen kann als Mensch, weil man ein Sünder ist, wie kann man erwarten, dass Gott einen erhört, oder? Ich sag so, da müsste man sterben. Bevor Gott erhört, man kommt von seinem Thron und das war's. Versteht ihr, warum Jesus sagt, ich bin der Weg? Es gibt keinen anderen Weg, um zu Gott zu kommen, um zu seinem Thron zu kommen und die Gelegenheit zu haben, einen Mund aufzutun und zu sagen, Herr, ich hätte gern. Denn bevor, man würde nicht mal den Mund aufmachen können. Es würde nicht funktionieren. In der Herrlichkeit Gottes geht es nicht. Der einzige Weg ist Jesus. Und wisst ihr warum? Ihr wisst es. Weil für all die Sünde er bezahlt hat. Für all die Ungerechtigkeit er gesündigt hat. Er hat jeden Grund, der uns unmöglich machen würde, mit Gott zu reden und ihn zu bitten. Er hat ihn beseitigt. Das ist die einzige Grundlage, warum Gott auf uns hören würde, ist, weil Jesus meine Schuld bezahlt hat. Darum kann ich überhaupt wagen, zu ihm zu kommen und anfangen zu sagen, Papa, Vater, unser im Himmel, kannst du bitte. Aber wenn ich das nicht glaube, dann kann ich nicht mit einem freimütigen Herzen zum Thron der Gnade kommen. In das Heiligtum. Funktioniert nicht. Kann ich aber nicht mit Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Kann ich nicht freimütig beten. Kann ich nicht freimütig beten, brauche ich nicht erwarten, dass es erhört wird. Kennt ihr das, wenn ihr beten sollt und die Schuld euch das unmöglich macht? Sünde ist bewusst. Oder kennt ihr es nicht? Ich hoffe schon. Nein, ich hoffe eigentlich nicht. Sünde hindert uns unser Gebet. Wir haben keine Freimütigkeit.
Und was machen wir als erstes dann? Was müssen wir als erstes tun?
Vergebung.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Dann sind wir erstmal soweit. Da sind wir in der Lage. Ich bin der Weg, sagt Jesus. Der Weg ist nur in ihm. Es gibt keine Möglichkeit. Und dann sagt er, ich bin die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Es gibt keine andere Wahrheit. Ja, das ist halt euer Weg zu Gott. Nein, wir haben einen anderen Weg zu Gott. Jesus sagt, nein, es gibt keinen Weg. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Das war's. Punkt. Spätestens ab jetzt keine Alternativen. Spätestens ab diesem Moment. An dem der Sohn Gottes das gesagt hat, gibt es keine Alternativen. Und wir können auch keine akzeptieren. Geht nicht. Darf ich so sagen? Wenn wir nicht glauben, dass Jesus der einzige Weg zum Vater ist, dann können wir nicht in seinem Namen bitten. Geht nicht. Wenn wir nicht glauben, dass er für uns alle Sünden gesühnt hat und somit uns durch sein Blut den Weg geebnet, können wir nicht in seinem Namen bitten. Wenn ich nicht glaube, dass all meine Schuld vergeben ist, dann kann ich nicht in seinem Namen bitten. Versteht ihr, was ich meine? In seinem Namen bedeutet das, diesen Weg und diese Wahrheit in Anspruch nehmen und so zum Vater zu kommen. Das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage für Gebet. Niemand kann zum Vater kommen, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet auch ihr auch meinen Vater erkennen. Also, wenn ihr mich erkannt, werdet ihr auch Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Alles klar? Jesus sagt, wenn ihr mich erkennt, erkennt ihr auch den Vater. Aber wisst ihr was? Jetzt habt ihr mich gesehen und jetzt seht ihr den Vater. Warum das denn? Wie geht das denn? Schaut mal. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt? Philippus, wer bin ich? Was glaubst du, woher ich komme? Wer bin ich? Was bedeutet an Jesus glauben? Nicht nur, dass er der Weg ist, nicht nur, dass nur er die Wahrheit ist und nicht nur, dass man auf keinem anderen Weg zum Vater kommen kann, sondern wenn man zu ihm kommt, zu wem kommt man dann? Zum Vater. Ja, wie geht das denn? Ja, wie funktioniert? Philippus sagt, oh, zeig uns den Vater. Und er sagt, solange, und jetzt schaut mal Vers 10, glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Was müssen wir glauben? Dass der Vater in Jesus ist und Jesus im Vater ist. Warum ist es so wichtig? Warum heißt das für unser Gebetsleben so wichtig? Dass wir glauben, dass Jesus im Vater und der Vater in Jesus ist. Was müssen wir doch verstehen, dass es Auswirkung für unser Gebet ist, im Namen Jesu zu beten? Ich möchte euch das kurz zeigen, okay? Dazu schlagen wir kurz den Kolosserbrief auf. Wir blättern ein bisschen weiter. Geht mal mir kurz den Kolosserbrief, Kapitel 2. Ich lese ab Vers 8. Diese Verse gehören mich mit den schönsten. Es gibt noch viel andere, aber mit den schönsten, kostbaren Perlen, die Paulus in seinen Briefen geschrieben hat. Es ist unglaublich, was er hier uns sagt. Kapitel 2, Vers 8, Kolosser. Habt ihr das? Seht zu, dass niemand euch anfange durch die Philosophie und Lehren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wahnsinn, gell? Und jetzt schaut mal, was noch wahnsinniger ist. Und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Was für eine gigantische Wahrheit. Und wie wichtig das ist für unser Gebetsleben und Gebetsverständnis. Schaut mal, Paulus sagt zwei Dinge. Das erste sagt, er sagt, ihr müsst eins begreifen. In Jesus wohnt die ganze Fülle Gottes. Jesus sagt, Philippus, Wenn du musst glauben, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater bin. Das heißt, alles, was der Vater ist, bin auch ich. Alles, was im Vater ist, ist auch in mir. Und nicht nur etwas. Die Fülle Gottes wohnt in Christus leibhaftig. Alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, alles, was Gott kann, ist wo? In Christus. Das ist das Erste, was wir begreifen. Jesus ist nicht nur einfach eine Person, Jesus ist auch nicht ein großer Prophet, Jesus ist auch ein guter Mensch. Er ist was? Er ist Gott. Gott wohnt in all seiner Fülle in ihm. Gibt es etwas, was ihr von Gott wünscht? Ich vermute schon. Wisst ihr, wo es ihr findet? In Christus. Es gibt nichts in Christus, was nicht Gott geben kann. Wir können nicht zu Gott kommen und sagen, Gott, ich hätte gerne. Und Gott sagt, okay, da könntest du es da finden. Er wird immer hingehen und sagen, wo findest du es? In Jesus. Geh zu ihm. Da ist alles, was ich bin und habe. In seinem Namen bitten bedeutet zu verstehen, dass alles, was Gott gibt, nur in ihm und nur durch ihn. Und man muss zu ihm kommen. Er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Und Gott hat alles, all seine Fülle, all seine Macht, all seine Fähigkeit in Christus hineingelegt. Und darum gibt es alles nur von ihm und alles nur durch ihn. Das ist doch ein herrlicher Gedanke, gell? Das heißt, wenn du irgendetwas von Gott brauchst, du kriegst es in Jesus. Und du kannst es nur in Jesus kriegen. Aber jetzt kommt, was ich einfach wahnsinnig finde. Da steht, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. In Jesus hat Gott alles hineingelegt, was er ist, hat und tut. Und jetzt sagt er, und in ihm, in Christus, richtig? Seid ihr zur Fülle gebracht. Schaut mal, was dran erstmal nicht steht. Hier steht nicht, und in ihm könnt ihr zur Fülle gebracht werden. Hier steht auch nicht, und in ihm würdet ihr etwas von der Fülle kriegen. Hier steht auch noch, in ihm könnt ihr zur Fülle gebracht werden. Hier steht eine Vergangenheitsform, und in ihm seid ihr zur Fülle gebracht. Und jetzt meine Frage an dich. Glaubst du das? Ja oder nein? Das meine ich, was es bedeutet, an seinen Namen zu glauben. Jetzt kann ich sagen, nein, aber das ist nicht meine Realität. So, entweder stimmt das auch nicht hier. Wiederum ein Wort, das nicht stimmt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder habe ich die Fülle falsch verstanden, was diese Fülle ist, oder ich bin was nicht. In ihm. Denn wenn in ihm die Fülle ist und ich die Fülle nicht habe, dann entweder ich bin nicht in ihm, darum habe ich sie nicht, oder ich nehme sie nicht in Anspruch. Denn ich habe sie. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht, dass in ihm Gott leibhaftig wohnt. Und dass ich durch ihn alles habe, was ich brauche. Das glaube ich nicht. Denn ich brauche andere Dinge. Wisst ihr, es gibt ganz schön viele Dinge, die nicht in Christus sind. Und wenn wir für sie bitten, dann kein Wunder, dass wir sie nicht kriegen, gell? Was ist in Christus nicht, zum Beispiel? Habsucht. Was ist in Christus nicht? Eigensucht. Was ist in Christus nicht? Weltgier. Geldgier. Was ist in Christus nicht? Neid. Merkt ihr? Von dieser Fülle, die kriegt ihr woanders. Und da müsst ihr auch woanders bitten, dass ihr sie kriegt. Aber in Christus gibt es sie nicht. Aber in Christus ist die Fülle Gottes leibhaftig. In seinem Namen bitten, bedeutet in Übereinstimmung mit seinem Wesen zu bitten. Und in Übereinstimmung mit welchem Wesen? Mit dem Wesen Gottes bitten. Und wisst ihr was? Wenn wir in Übereinstimmung mit dem Wesen Gottes bitten, es ist viel, voll und das würden wir kriegen. Was sagt Jakobus? Ich werde jetzt einfach mal immer inzwischen, Jakobus 4, ihr bittet nicht, darum bekommt ihr nichts. Okay. Und ihr, wenn ihr bittet und bekommt nichts, wisst ihr warum nicht? Weil ihr übel bittet. Ihr bittet nicht in der Übereinstimmung mit seinem Willen, Übereinstimmung mit seinem Wesen, in der Übereinstimmung mit seiner Fülle. Und darum kriegt ihr es nicht. Könnt ihr mir folgen? Versteht ihr, warum ich am Anfang gesagt habe, dass der erste Schritt des Gebetes erstmal den Willen Gottes zu erkennen? Ich muss verstehen, wenn das, was ich bitte, ist es in der Fülle Christi? Ist es mit inbegriffen in seinem Namen? Ist es in der Übereinstimmung mit seinem Willen? Ja oder nein? Kann Jesus sich mit seinem Namen hinter mein Gebet stellen? Kann er sagen, jawohl, das will ich auch. Jawohl, dazu gebe ich meinen Namen. Das kann man, mit meinem Namen darf man dann über diese Sache drüber schreiben. Wenn einer irgendwo hingeht, und das passiert manchmal, und beginnt Dinge zu sagen, und sagt, der Willi hat gesagt, wisst ihr, dass einige Leute mich nicht mögen? Dafür bin ich selbst schuld für manche Dinge. Für andere Dinge, manchmal kann ich nichts für. Man hört was, interpretiert, geht hin und sagt, der Wille hat gelehrt. Und dann sagt in meinem Namen das. Und die Leute sagen, was der Wille da lehrt, das kann ja nicht gut sein. Was ist das für ein komischer Kauz? Dann kriege ich es mit, was hast du denn gesagt? Dann sage ich, ja, was denn? Dann sagen sie es mir und dann denke ich, habe ich nie gesagt. Wisst ihr, wie oft mir das passiert? Habe ich nie gelernt. Ja, doch, das hat er gesagt. Da höre ich mir an und denke, nee. Dann hole ich den her und sage, wie kommst du drauf? Das habe ich also verstanden. Ach so. Ja, dann sag es in deinem Namen und nicht in meinem. Versteht ihr? Wisst ihr, wie oft wir sowas machen? Und wie oft sowas läuft? Wir können nicht im Namen Jesu und den Namen Jesu nehmen und so tun, als ob. Und Jesus sagt, nee, habe ich nie gesagt, ist nicht mein Wille, ist nicht Übereinstimmung mit dem, was ich will. Es funktioniert nicht. Wir müssen den Willen Gottes kennen. Und dann, das ist der erste Schritt. Ich finde es spannend. Wisst ihr warum? Schaut mal Vers 8, was Paulus in Kolosser, wir sind ganz kurz noch in Kolosser. Schauen wir Vers 8. Seht zu, dass euch niemand einfangen durch die Philosophie und lehren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Die Kolosser kamen zum Glauben. Eine sehr junge Gemeinde, als Paulus diesen Brief schreibt, schreibt er sie aus dem Gefängnis. Er hat selbst die Gemeinde nicht gegründet, aber die ist aus seinem Dienst in Ephesus gegründet worden ist. Von da aus haben welche gehört und sind zurück nach Kolosser gegangen und haben dort Gemeinde gegründet. Und diese Gemeinde ist eine von diesen sieben Gemeinden in Kleinasien, da auf dieser Strecke da. Nicht von den sieben, sondern in dieser Gegend ist das in Kleinasien. Und sehr schnell standen sie in der Anfechtung. Und sowohl von außen wie von innen. Und das ist in jeder Gemeinde und da war es sehr schnell. Und die Gefahr bestand folgendes, vor allem in dieser Gemeinde, dass sie zwar verstanden haben, dass Jesus Christus für sie gestorben ist und sie für später für die Ewigkeit sozusagen eine Garantie haben. Aber dieser Jesus und dieser Glaube für heute nicht so brauchbar ist. So, für später, für den weißen Thron und für das Gericht ist okay. Das ist okay. Aber jetzt für meine Probleme, für mein Leben, jetzt hier, irgendwie funktioniert es nicht. Und wisst ihr, da kamen Leute und haben gesagt, ja, ist schon gut, Jesus ist schon okay und für die Ewigkeit. Aber um heute zu leben, brauchst du eine Überlebensstrategie. Darf ich so sagen, ist alles so schön theoretisch. Brauchst du praktische Tipps. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben angefangen, das Evangelium mit Philosophie zu vermischen. Sie haben sie einfangen lassen durch Philosophie und leeren Betrug nach den Überlieferungen der Menschen, den Elementen der Welt. Sie haben die Prinzipien dieser Welt genommen und sie mit dem Evangelium versucht zu kombinieren. Ich mache euch ein Beispiel. Wenn du morgens aufstehst und nur negative Gedanken hast, dann wird nichts mit dem Tag. Da kann ich gleich im Bett bleiben. Klingt gut. Also steh auf und sag, jawohl, das packen wir jetzt an, das schaffen wir. Denk nicht negativ. Da wird nichts. So negative Gedankenströmungen. Und jeder, der dir begegnet, der wird es abkriegen, ohne dass die negative Aura. Also sei immer positiv. Steh auf, sag, tschakka, ich schaff das. Geht nicht immer, das ist schön ehrlich, das liebe ich, geht nämlich nicht immer. Dann steh auf und glaub an dich. Glaub an dich, dass du kannst. Weißt du was, das Problem ist, du glaubst nicht an dich. Und weil du nicht an dich glaubst, dann kannst du auch nichts, kein Wunder. Du traust dir nichts zu. Also musst du nicht glauben. Das zweite Problem ist, du bist so negativ gegen dich eingestellt, du liebst dich gar nicht. Du magst dich nicht, du findest dich nicht hübsch und nicht schön, nicht gesund, nicht stark, was weiß ich. Du musst lernen, dich selbst zu lieben, dich selbst anzunehmen, damit die anderen dich auch lieben können. Okay, das ist nach Elementen dieser Welt. Und wisst ihr was? Und dann wird gesagt, und das steht sogar in der Bibel. Und zwar, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ach so, aber weißt du was? Gott kann dir nur helfen, wenn du dir selbst hilfst. Das ist Psychologie. Ein banales Beispiel. Das ist jetzt ein bisschen flapsig daher. Wisst ihr, wie viel von solchen Predigten es gibt? Fernsehen laufen hoch und runter von solchen Verkündigen. Das ist nach den Elementen dieser Welt und es funktioniert nicht. Wisst ihr, aus einem Grund. Nein, ich höre sogar, dass es funktioniert. Leute kommen und sagen, das hilft mir, Willi, das ist so praktisch. Wisst ihr, wo das Problem ist? Nicht Christusgemäß. Das ist nicht Christusgemäß. Das ist nicht Christusgemäß. Was ist Christusgemäß? In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und in ihm, in seiner Stärke, in seiner Macht, in seiner Kraft, in seiner Liebe, in seiner Schönheit, seid ihr zur Fülle gebracht. Ich bin stark nur in ihm. Nur in ihm. Ich bin schön nur in ihm. Ohne ihn bin ich hässlich. Nur in Christus, das ist ein Grundverständnis und es gibt keine Alternativen. Keine Alternativen. Ich sage euch ganz ehrlich, ist das, was wir glauben oder nicht? Und ich erlebe das, dass in der Praxis das nicht geglaubt wird. In der Praxis kommt die Not und dann ist jede Philosophie und jede Überlieferung der Menschen nach den Elementen dieser Welt einem recht, nur wenn es halt funktioniert, bitte. Und wenn es funktioniert, dann ist doch auch gut, es funktioniert doch. Ist doch gut. Der Punkt ist, selbst wenn es funktioniert, wisst ihr, wo das Problem liegt? Und was ist das dann nicht? Was kommt dabei nicht raus? Was ist das Ziel? Der Vater soll im Sohn verherrlicht werden. Das findet ihr dann nicht. Wisst ihr, was da verherrlicht wird? Guck mal, ich habe es geschafft. Wisst ihr was? Ich habe mich echt angestrengt und habe es überwunden. Wisst ihr, ich habe mich diszipliniert. Ich habe mich jeden Morgen habe ich das mantramäßig runtergebetet. Jeden Morgen schön die Mitte gesucht, mich da ausgeglichen und so. Und das funktioniert. Ich kann so den Tag überleben. Und dann sage ich, Mensch, hey, so wie du, das würde ich auch schon gern können. Komm, ich gebe dir ein paar Tipps. Wir können zusammen was meditieren. Habt ihr mitbekommen, dass es in Gemeinden christliches Yoga angeboten wird. Yoga aber christlich halt verpackt. Ist doch nicht schlimm. Der Punkt ist, warum hat Gott Paulus Gebet nicht erhört? Hat Gott gesagt, ich will, dass du schwach bleibst. nach den Elementen der Welt ist aber, wir wollen, dass sie stark sind. Wir wollen morgens aufstehen und damit wir sagen können, schaut mal, wo das Problem liegt. Geht mal mit mir, immer noch im Kolosser, geht mal mit mir in Vers 20. Vielleicht 19 nehmt ihr vielleicht mit. Nein, 18. Weil das da beginnt der Satz. Ich würde gerne ein bisschen weiter, aber mit einem Und ist schwierig einzusteigen. Vers 18. Schaut mal. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und in Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen in der Gesinnung des Fleisches. Merkt ihr? Das sind solche, die dann Engelserscheinungen und irgendwelche Begegnungen, ganz viel mystisch, ganz viel esoterisch. Das nicht nur heute, das war damals genauso. Und Paulus sagt, na, um den Kampfpreis soll euch da niemand bringen. Und jetzt schaut mal, warum nicht. Und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammenfällt, das Wachstum Gottes wächst. Schaut mal, was tut man dabei nicht, wenn man sich auf solche Dinge einlässt und Hilfen wo überall sucht? Man hält nicht das Haupt fest. Und was ist das? Christus. Aber wer macht das Wachstum? Wer hält das ganze Gerüst zusammen? Er. Das ist der Punkt. Und jetzt schaut mal, Vers 20. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft euch Satzungen, als lebt ich noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Also, Elemente dieser Welt, Satzungen. Also, du musst gesund essen. Dein ganzes Problem liegt dem ganzen Körper, weil du schlecht isst, ungesund isst, dann geht es dir schlecht, dann bist du schlecht gelaunt, du bist müde, deine Verdauung ist schlecht, dein Stuhlgang ist schwer. Also, morgens bitte schön immer was Gesundes trinken. Kein Schweinefleisch essen. Ist ungesund. Der ganze Hype, oder? Und jetzt nicht nur im Gesundheitswahn, genauso im Religiösen. Das darf man nicht essen, das darf man nicht trinken, das darf man nicht. Und wisst ihr, was Ganze, wenn man das Ganze macht, dann fühlt man sich gut. Ah, guck mal, ich ernähre mich voll gesund. Und guck mal, ich verzichte voll viel. Kein Alkohol. Wow. Wenn heute jemand sagt, ich trinke keinen Alkohol. Schön diszipliniert. Keine Schokolade, ja? Das ist wahrscheinlich mittlerweile die schwierige Challenge. Und jetzt schaut mal, was weiter ist. Was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das heißt, das Ganze, das ist Menschengeschwätz. Das sind leere Menschen. Das heißt, das sind Tipps. Das sind Philosophie und Lehren, Betrug der Überlieferung der Menschen. Wie man heute das Leben meistert. Wie kriegt man es hin? Und wisst ihr, warum man das macht? Vers 23. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut und nicht verschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Wisst ihr, was das Ziel bei dem allem hier ist? Dass man Dinge tut, nicht tut und diszipliniert ist und auf Sachen sich enthält, auf philosophische Gedankengut einlässt. Es hat nichts mit dem Ziel, dass der Vater verherrlicht wird im Sohn. Das Ziel ist, dass das Fleisch verherrlicht wird. Und wisst ihr, wie das Fleisch verherrlicht wird? Man fühlt sich gut. Man fühlt sich religiös. Man fühlt sich fromm. Man fühlt sich, oh, heute, guck mal, oder die Woche, ich hab's geschafft. Ich bin stolz auf mich. Guck mal, jetzt habe ich einen ganzen Monat lang, jetzt bin ich jeden Sonntag da gewesen. Selbst als ich krank war, bin ich gekommen. Ich habe nichts verpasst. Das macht man nicht, weil Jesus verherrlicht werden soll, weil er in uns den Hunger und die Fähigkeit und die Gesundheit und sogar die Kraft in der Krankheit, sondern weil man es geschafft hat. Hört euch die Zeugnisse an. Hört euch die Zeugnisse an. Hört sie gut euch an. Und wisst ihr, wie viele Zeugnisse es nicht darum geht, damit der Vater verherrlicht wird, den Sohn? Das ist Selbstdarstellung. Das ist Selbstdarstellung. Das Ziel ist, wenn wir Dinge erbeten und das, was wir von Gott erbeten, damit der Vater verherrlicht im Sohn. Wir gehen zurück zu 14 und ich schließe diesen Abschnitt ab, sodass wir nächstes Mal die restlichen uns anschauen. Okay? Das wird uns jetzt das ist so basic hier. Ab dann wird alles erklärt und ab dann wird alles vertieft und ab dann wird alles mit jedem weiteren Beweis wird einfach alles präziser und wir bekommen mehr Informationen, was das bedeutet. Also, wir fassen zusammen. Was sind Prinzipien von Gebet? Es ist in seinem Namen bitten. Das in seinem Namen bedeutet an das Erlösungswerk Jesu Christi glauben. Dass keine Gebetserhörung vom Vater wir erwarten können, außer nur auf der Grundlage von dem Erlösungswerk Jesu Christi. In seiner Person, in dem, was er getan hat und gemacht hat. Das muss ich als Voraussetzung, das muss ich überhaupt glauben, um überhaupt beten zu, um in seinem Namen überhaupt, um das aussprechen zu können, das muss ich glauben. Andersrum gesagt, wenn jemand einfach nur sagt, in seinem Namen Jesu, aber an die Vergebung gar nicht glaubt, dann braucht er auch nicht erwarten. Versteht ihr? Das heißt, bevor wir in diesen Dingen zu Gott kommen, um was müssen wir ringen? Um die Gewissheit unserer Rettung. Und ich hoffe, dass ihr alle sie habt. Das ist der Einstieg. Darum heißt es, wer an Jesus Christus glaubt, der ist gerettet. Glaubst du das? Da beginnt's. Das ist die Tür. Da stellt man sich auf diesen Weg und ab da geht's. Grundlegend. Es ist grundlegend. Also das Prinzip in seinem Namen bitten, die Voraussetzungen an ihn glauben. Eine Sache machen wir noch und dann, wie gesagt, schließlich. Schaut mal Vers 12 wieder, Kapitel 14, damit wir wirklich diesen Abschnitt ablegen können. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und das, und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Nicht schlecht, gell? Wisst ihr, dass diese Verse von einer bestimmten Christengruppe sehr gern gebraucht wird? Um gerade zu sagen, dass wir für Heilung, für solche Dinge bitten sollen. Und dieser Text wird zitiert. Ihr versteht warum, gell? Jesus sagt im Zusammenhang, was ihr mich bittet, werde ich tun. Er sagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun, die ich tue, und ihr werdet sogar größere Dinge tun. Bittet mich, und ich werde es euch geben. Dann sagen sie, alles klar, was hat Jesus getan? Ganz schön viele Wunder, gell? Dämonen ausgetrieben, Kranke gesund gemacht, Blinde sehen, Lahme gehen, alles klar. Und dann sagt Jesus, ihr werdet die gleichen Dinge tun, wie ich, und noch größere. Alles klar, und jetzt bitten sie. Und ich sage, hier steht's doch da. Ich habe eine Frage an euch. Welche größere Werke können wir tun, als Jesus sie tut? Wenn ihr sagt, ihr werdet nur größere Werke tun als ich, sagt er, kann man mehr als zum Beispiel Lazarus aus den Toten erwecken, der schon 4 Tage verwest war? Gibt es noch größeres Wunder? Gibt es ein größeres Wunder als aus den Toten auferstehen?
Errettung von Menschen, die verloren, sonst verloren werden.
So, können wir Menschen aus dem Tod retten mehr wie Jesus? Wir können nicht mal für die sterben, gell? So, wir können kein größeres Werk tun, als das größte Werk, das Jesus vollbracht. Kein Mensch kann für die Sünde eines anderen sterben. Also, das kann also nicht sein, dass Jesus von den Zeichen, Wundern spricht, von Heilungen und all diesen Dingen. Weil, geht durch die Apostelgeschichte. Ihr findet, haben die Apostel größere Werke getan als Jesus? Definitiv nicht. Also wenn die es nicht mal hingekriegt haben, aber wenn wir heute beten, dann kriegen wir größere Werke. Von welchen größeren Werken redet er hier? Überhaupt von welchen Werken redet er? Und jetzt ist unser Kontext. Jetzt haben wir noch die Grundlage verstanden. Was bedeutet, in seinem Namen zu bitten? In der Übereinstimmung mit seinem Willen, Übereinstimmung mit seinem Wesen, mit diesem. Und jetzt, was will er? Von was redet er? Ich gehe zum Vater. Ich bereite die Wohnungen vor. Ihr bleibt noch hier. Um was zu tun? Um von mir Zeugnis zu geben. Und wenn ihr das tut, das Zeugnis geben, und es wird schwierig werden, was sollt ihr tun? Bitten. Und ich werde euch geben, was ihr bittet. Was sollen sie da bitten? Um ein Auto? Um die Ausbreitung des Evangeliums von Jesus Christus. So, das hat Jesus getan. Aber jetzt soll sie noch Größeres tun, als er tun. Wie geht das denn? Was hat Jesus getan, als er das Evangelium ausgebreitet hat? Wo war er? So ist es. Er war Judäer, er war bis in Samaria, er war bis in den 10-Städte-Gebiet. Ja, er sagt, geht bis ans Ende der Welt. Von Jerusalem anfangen. Und er sagt, bittet, und ihr werdet größere Werke tun. Ihr werdet nicht hier bleiben. Ihr werdet über See fahren, in die ganze Welt gehen. Die größeren Werke. Ich fasse es hier nur wirklich zusammen. Da gibt es eine, es gibt gute Ausarbeitung, ich glaube sogar im Rahmen einer Doktoralstudie, dass hier der Theologe hier aufzeigt, dass es hier nicht um Wunder, ein Zeichen Wunder geht, sondern um das Missionswerk, um die Ausbreitung des Evangeliums. Das ist richtig. Das haben die Apostel mehr getan als Jesus getan, als er auf der Erde war. Versteht ihr? Das war ein weit größeres Werk. Denn sie sind gekommen. Weit. So, das ist der Zusammenhang. Jetzt begreifen wir nicht nur, was an Jesus glauben ist, dass an ihn zu glauben die Voraussetzung ist und all, dass wir nur durch ihn zum Vater, sondern wir begreifen, der Kontext hier ist, wir bitten im Kontext des Zeugnisses vom Evangelium. Und darin wird der Vater verherrlicht im Sohn. Weil wir bringen das Evangelium von Jesus Christus und bitten, dass Jesus dieses Evangelium wirksam macht. Dass er das vielleicht durch Zeichen und Wunder bestätigt, das kann er tun. Dass er es getan hat? Ja. Dass er es heute noch tun kann? Ach, selbstverständlich. Aber es ist nicht, all die Zeichen und Wunder, allein wenn wir die Schrift nehmen, sind nie losgelöst von dem Kontext der Verbreitung des Evangeliums. Wenn Paulus Zeichen und Wunder tat, dann tat er sie warum? Ah ja, so kriege ich Menschen. Warum hat Jesus Zeichen Wunder getan? Er sagt selbst im Johannes Evangelium, wenn ihr meinen Worten nicht glaubt, so glaubt doch dem, was ich tue. Glaubt doch meinen Werken. Die Werke sind die Bestätigung des Wortes. Und die Aposteln gingen hinaus und Jesus begleitet sie, indem er sich dazu stellte durch mancherlei Zeichen Wunder. Als bestätigende Wunder. Wenn ich kein Anliegen habe, Jesus Christus in mir, in meinem Leben oder in der Situation, für die ich bete, in dem Evangelium zu verherrlichen, zu bezeugen, dann kann ich nicht in seinem Namen bitten. Der Vater hat nur ein Anliegen, Jesus Christus groß zu machen. Der Geist hat nur dieses eine Anliegen. Darf ich so zusammenfassen? Brechen wir wieder runter auf unser Lebensumfeld. Ich sage, Herr Jesus Christus, wie soll in meinem Leben und in dieser Situation, wie soll sich das Evangelium verwirklichen? Wie wirst du darin verherrlicht? Was ist dein Wille? Ob es jetzt diese Krankheit ist, wie willst du es gebrauchen, dass das Evangelium darin herrlich wird? Dass der Vater verherrlicht wird im Sohn? Herr, willst du in der Genesung es tun? Willst du das im Ausharren tun? Willst du das sogar im Sterben tun? Wie willst du, dass es geschieht? Wie? Wie willst du, dass das passiert? Ich will, dass du verherrlicht wirst. Zeig's mir, was du willst. Dann ringt man. Und dann sagt er, ich will, dass du das, die Schwachheit annimmst. Zum Beispiel. Boah, nein, das ist jetzt nicht meins. Ich habe mir da was anderes vorgestellt. Nein, dann sagt, okay, und dann geht's ringen los. Wie wird Jesus verherrlicht? Wie wird der Vater verherrlicht? Kleines Stück weiter. Nächstes Mal gehen wir in Vers 15, Kapitel 15, Entschuldigung, Kapitel 15, was uns die nächste wichtige Lektion lernen wird. Und dass es nächstes Mal das letzte Mal ist, werden wir dann auch 16 damit hineinnehmen und, wenn die Zeit noch reicht, das Gebet Jesu noch durchlesen und schauen, wie hat er das Ganze angewandt, okay? So, das ist der Plan. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und ich möchte noch beten. Und ich will auch heute sagen und dich bitten, lehre uns vernünftig zu beten. Ja, dass wir wissend und verständnisvoll und in der Erkenntnis deines Willens beten. Schenk uns einen Gebetsgeist und ein demütiges Herz. Nicht nur, dass wir dich brauchen und darum beten sollen, dass wir auch in unseren Gebeten stets dich vor Augen haben und deinen Willen suchen. Das will ich bitten für mich in erster Linie und auch für meine Geschwister. Herr, dass wir in all unseren Kontexten und unseren Lebenssituationen, unseren Lebensfragen und Schwierigkeiten, in denen Gebete so notwendig sind, dass wir eine gute Gesinnung und eine gute Ausrichtung da haben. Mögen, Herr, diese Worte heute aus deinem Evangelium, aus dem Johannesevangelium und aus dem Brief, aus dem Kolosserbrief, uns eine Ausrichtung geben auf diese Dinge. Ich bitte dich, Herr, dass du durch deinen Geist das Wunder tust und das ins Herz legst und ins Herz pflanzt. Herr, wirke an unseren Herzen. Amen.